Mein Titel für heute: Weihnachten und was daraus wird. Weihnachten hat's in sich. In der Tat. Als ich ein kleiner Junge war, ich war so 4, 5 Jahre alt, hatten meine Eltern im Wohnzimmer, wir hatten so einen riesen Torbogen drin und dann kam man ins Wohnzimmer rein und rechts davon war so eine kleine Ecke und dann wurde mit dem Leintuch so ein Zelt aufgebaut und irgendwann habe ich das Zelt auch mal so ein bisschen mehr wahrgenommen und wollte dann mal wissen, was sich denn dahinter befindet. Und dann kam natürlich meine Mutter schon sehr erschrocken zu mir: Nein, 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 du darfst da nicht reingehen, da ist das Christkind drin. Und wenn du da reingehst, und dann fliegt es weg mit allen deinen Geschenken. Man kann sich ja denken, wie ein kleiner Junge darüber denkt. Wie meine ganzen Geschenke weg. Nein, dann bleibe ich lieber draußen. Die Angst war ja da. Ja, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, an diese Zeit, und ich hatte das Weihnachtsfest mit der Familie gelebt. Die Zusammenkunft und dann dieser riesige Tannenbaum, weiß ich, gefühlt 2 Meter Durchmesser und 3 Meter hoch, mit allem Lametta-Zeug und was die Zweige hielten, war das Ding vollgestopft mit und unten drunter natürlich alles voller Geschenke. Ja, so war das als Kind. Doch mit dem Älterwerden und mit dem Verstehen, was so dieser Nikolaus und dieses Christkind und dieses Weihnachten so in sich hat, fing ich an, aber auch dieses Fest zu hassen. Weihnachten bedeutete für mich irgendwann nur noch purer Stress. Streitigkeiten wegen Geschenken, Geldverlust und zwanghaftes Zusammenkommen mit der Familie. Es war nie wirklich ein Fest der Liebe oder des Friedens, der Familie. Und die Menschen halten weiter an diesem Konsumfest fest. Die Tradition vom Nikolaus und Christkind wird auf bis diesen heutigen Tag von Generation zu Generation leider weiter gelehrt. In den Kindergärten fängt das schon an. Kinder müssen dann irgendwelche Nikoläuse malen oder Engel malen oder basteln und Weihnachtslieder singen und dieses ganze Geplärre und schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und der Focus Online schrieb am 28.11. diesen Jahres: Warum oder beziehungsweise wann wir Heiligabend feiern und warum Ursprünge und Bedeutung? Warum wird Weihnachten in Deutschland am 24. Dezember gefeiert? Schreiben sie. Weihnachten ist ein Fest der Familie und der Freundschaft. Deswegen streitet man ja auch so sehr über Geschenke. Bei dem meist erst ein gemeinsames Essen stattfindet und dann die Bescherung. Hierzulande feiert man am 24. Dezember Weihnachten. Es ist der Vorabend, auch Heiliger Abend oder Heiligabend, so kenne ich das auch, Christnacht oder Weihnachtsabend genannt, des höchsten Christtages, dem 25. Dezember. Ein Grund für das Feiern am 24.12. ist unter anderem, dass in der Antike und frühmittelalterlicher Zeit der Tag mit dem Sonnenuntergang endete. Es hat sich aufgrund der ungenauen Zeitbestimmung im Laufe der Jahrhunderte etabliert, die Geburt Christi am Abend zu feiern und nicht erst am Morgen des 25. Dezember, als die Geburt Christi stattfand. In vielen anderen Ländern wird am Morgen des 25. Dezember, Weihnachten und die Bescherung gefeiert. Zitat Ende. Diese Antike und die Mittelalterzeit war und wird unter anderem in folgendermaßen dargestellt. Die Antike dauerte von ca. 800 vor Christus bis 500 nach Christus. Die Mittelalterzeit wird ab dem Zeitpunkt zwischen den Jahren 500 nach Christus und 1500, also 1500 nach Christus, bezeichnet. Die Frage, die man sich stellen kann, hatte der Tag tatsächlich erst ab der antiken Zeit mit Sonnenuntergang geendet? Das ist das, was Focus Online hier berichtet. Schauen wir uns an, was die Bibel dazu zu sagen hat. 1. Mose 1 und die Verse 1 bis 5. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war bzw. wurde wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Also nicht erst in der antiken Zeit war der Tag beendet mit dem Beginn des Sonnenuntergangs, sondern diese Bestimmung liegt bereits schon gute 6000 Jahre zurück mit der Erschaffung. Und was ist mit der Aussage, dass Christus am 25. Dezember geboren sei? Was hat es damit an sich? Lüge oder Wahrheit? In unserer Broschüre Das Geheimnis des Weihnachtsfestes ab Seite 29 schreiben wir Folgendes. Könnte Christus im Dezember geboren worden sein? Die christliche Kirche war immer sehr geschickt, wenn es darum ging, andere Praktiken aufzunehmen und sonstigen Dingen zuzustimmen, um sie dem Christentum zuzuwenden. In heidnischen Zeiten hatte man Feste anlässlich der Sonnen- oder der Wintersonnenwende sowie religiöse Feste, die heidnisch waren und sehr mit Dingen wie Sonnenuntergängen zusammenhingen. Und während des Winters ging die Sonne unter, doch würde sie jemals zurückkehren. Und so hatte man einen Tag, an dem man die Sonne feierte. Und der Mithraskult, der im späten Römischen Reich eine bedeutende Rolle spielte, hatte einen bestimmten Tag, um dies zu feiern. Und dieser Tag fiel auf den 25. Dezember, in die christliche Kirche dann zum Geburtstag Christi erklärt und übernommen hat. In den Evangelien gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass Christus am 25. Dezember geboren wurde. Es ist klar, dass dies nicht der Fall war, es wären denn keine Hirten auf dem Felde gewesen. Es ist einfach eine falsche Jahreszeit. Neben der Tatsache, dass am 25. Dezember keine Hirten auf den Felden gewesen wären, gibt es einen weiteren Grund, weshalb Christus nicht um dieses Datum herum hätte geboren werden können. Dr. Cunningham beschäftigt sich mit diesem weiteren Grund in der Holy Days und Holidays, also heilige Tage und Feiertage, in dem Artikel Christmas at Bethlehem, Weihnachten zu Bethlehem, da schreibt er, der 25. Dezember hat wenig mit der Geburt Christi zu tun, abgesehen von der Tatsache, dass er in der Antike der Tag war, an dem die Rückkehr der Sonne aus ihrer winterlichen Abwesenheit feierlich begangen wurde. Christi Geburt hätte kaum zu dieser Zeit sein können, denn eine solche wäre von der Obrigkeit für eine öffentliche Schätzung, die die Anreise der Bevölkerung aus allen Teilen in ihre Geburtsstätten erforderlich machte, sicherlich nicht gewählt worden. Sturm und Hagel und Regen hätten die Reise unsicher und unangenehm gestaltet. Die Tatsache, dass Hirten auf dem Feld waren, und wir zeigen dazu an, Lukas 2 und Vers 8, und zum Zeitpunkt der Geburt Christi eine Volksschätzung ausgeführt wurde, auch hier Lukas 2, die Verse 1 bis 7, zeigt uns deutlich, dass Christus nicht annähernd am 25. Dezember geboren wurde. Schafe waren in den Wintermonaten niemals auf dem Feld. Von Mitte Oktober bis Mitte März wurden Schafe in den Ställen oder Scheunen gehütet. Während dieser Zeit gab es zu viel Wind und Regen, selbst Schnee und Frost. Die Zeitung Wine Progress publizierte am 21. Dezember 1967 einen Artikel mit dem Titel The Christmas Story, also die Weihnachtsgeschichte, worin auf zahlreiche Unstimmigkeiten zwischen biblischen Berichten und weihnachtlichen Traditionen hingewiesen wurde. Und darin hieß es, was das Datum des 25. Dezember angeht, das ist im 4. Jahrhundert nach Christus von der Kirche festgelegt wurde. So scheint dies gewählt worden zu sein, um das römische Fest, das die Wintersonnenwende markierte, zu christianisieren. Biblischen Berichten zufolge wurde Jesus im Spätsommer oder Frühherbst geboren. Und es ist eigentlich nicht schwer, die Wahrheit von der Lüge hierbei zu unterscheiden. Die meisten Eltern, und das ist immer sehr faszinierend, halten ihre Kinder über das Jahr hinaus immer dazu an, niemals zu lügen. Du musst immer die Wahrheit sagen. Aber wenn es darum geht, dass der Nikolaus durch den Schornstein geht oder dass der Osterhase Eier hinten rauswirft, da ist natürlich dann schon Schluss. Da ist dann alles erlaubt, das ist so. Vor allen Dingen kommen sie ja bunt hinten raus schon. Also von daher ist es eigentlich nicht schwer und die älteren Menschen lehren sogar noch ganz ungeniert die jüngere Generation zum Lügen. Lügen wurden auch genutzt und werden weiterhin dazu genutzt, sich selbst zu schützen. Manche nehmen es als eine Notlüge. Ja, ich muss das jetzt sagen, sonst kann es Probleme geben. Andere nehmen sie als eine Soziallüge. Weil, ja, das kannst du nicht machen, das ist ja unsozial. Man muss da ein bisschen abschweifen davon. Und die anderen nehmen es für eine Zwecklüge oder um eine Schutzlüge. Niemand ist bereit, die Wahrheit zu sagen. Niemand ist bereit, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit anzunehmen. Und Alfred Polgar sagte einmal, die Menschen glauben viel leichter einer Lüge, die sie schon 100-mal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu erscheint. Und wir alle wissen, was das Weihnachtsfest bedeutet. Aber das Problem ist, dass immer zu dieser Zeit sich die Gesinnung der Menschen verändert. Es wird nicht nur stressiger, die Menschen werden um uns herum auch aggressiver. Und ich erlebe das nicht nur im Berufsleben, ich erlebe das auf den Straßen, auf den Autobahnen, auf Bundesstraßen, in der Stadt. Ich persönlich fühle mich manchmal in dieser Zeit auch etwas angespannter als sonst, weil ich diese Zeit mit vielen negativen Erfahrungen auch kenne und damit behaftet bin. Mein Vater starb mit nur 48 Jahren, am 5. Dezember 1989. Ich war damals 21 Jahre. Man nannte es damals der kleine Nikolaus. Man hat sich nicht beschert, aber es war der kleine Nikolaus. Und am 6. Dezember kam der große Nikolaus und dann kamen die ganzen Geschenke an. Der Konsum und der Kaufrausch widerte mich total an, weil ich merkte, es geht nur um das Geld. Manche Menschen stürzen sich hierbei sogar in eine finanzielle Schuldenplage, nehmen sich Kredite auf, um nur sein Gegenüber mit dem Geschenk gerecht zu werden. Andere kommen in schwere Depressionen, weil sie am Fest der Liebe oder das Fest der Familie eben alleine sind und keinen Anschluss finden. Manche kommen in so tiefe Depressionen, dass sie sogar Selbstmord begehen. Das ist schlimm. Aber hätte Gott gewollt, dass die Menschen die Geburt Christi hoch und traditionell feiern, dann würden wir aus der Bibel herausnehmen können, wann die Geburt Christi tatsächlich ist. Und was sagt Gott eigentlich darüber, über diese Weihnachtsfeste, über diese Traditionen, über diese Weihnachtslieder, über diese ganzen Gesänge, über diesen Feiertagen, wo die Menschen so hochheilig feiern in der katholischen Kirche und anderen orthodoxen Kirchen. Schauen wir uns einmal an. Jesaja 1. Jesaja 1 und die Verse 13 bis 18. Gott sagt dazu Folgendes: Bringt nicht mehr da so vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Das heißt, die eigenen Feste und Feiertage sind damit assoziiert. Er sagt, meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Aber er gibt der Menschheit einen Rat. Nicht nur den Juden oder den Griechen, nein, er gibt es allen Menschen. Er sagt, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht Gott der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Um das geht es. Gott ist uns gnädig, wenn wir bereit sind, das zu lassen, was die Menschen als Tradition tun. Wenn wir nicht mit dieser Welt gehen, diese Festtage werden definitiv auch irgendwann aufhören. Schauen wir an Amos 5. Amos 5. Die Verse 21 bis 24. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht sehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und auch Hosea. Hosea 2 und Vers 13. Hosea 2 und Vers 13. Schauen wir. Und ich will ein Ende machen mit allen euren Freuden, Festen, Neumonden, mit euren Sabbaten, also diese Sonntage, nicht der Samstag, der Sonntag und allen ihren Feiertagen. Das ist es, was Gott aus Weihnachten machen wird. Er wird es abschaffen. Er wird es wegmachen und es wird nie wieder daran gedenkt werden. Es wird nie wieder so ein Konzubfest geben. Und dann wird es auch wahren Frieden geben. Es wird kein Neid mehr sein auf größere Geschenke oder eine Unzufriedenheit. Oh, das Geschenk ist mir zu klein oder das wollte ich doch gar nicht haben. Die Menschen werden Gottes Gebote lernen, sie werden sie halten und wahre Freude haben. Uns allen sollte bewusst sein, dass wir an dieser Zeit, dass dem Ende dieser Zeit sehr, sehr nah herbeigekommen sind. Es dauert keine 100 Jahre mehr und es dauert auch keine 50 Jahre mehr. Und es wird noch viel kürzer werden. Schauen wir uns diese Kriege an, was zurzeit passiert. Wir haben das Update gehört. Die Zeit ist schlimm. Ich habe diese Woche meine Mutter besucht. Sie ist 82 Jahre, 1942 geboren. Und sie weiß heute noch über diese Kriege, denn sie hat es gehört, als kleines Kind. Diese Alarmsirenen auf den Dächern, Fliegeralarme, hat sie alles mitbekommen. Und wir schauten kurz Nachrichten an. Und dabei merkte sie, wie schrecklich diese Zeit geworden ist. So viele Kriege, Erdbeben, so viele Vulkanausbrüche, das genau in diesen Nachrichten gezeigt wurde. Und dass dieses ganze Elend und das Problem mit diesen Regierungen besteht. Auch sie erkennt, so schlecht wurde noch nie ein Land regiert. Überlegen wir, wo wir zurzeit sind. Schauen wir uns die Welt an. Die Unzufriedenheit auf der ganzen Welt wächst. Und auch hier in Deutschland erfahren wir gerade, dass endlich der deutsche Michel mal aufsteht und sich wehrt. Und das Geschrei wird immer größer. Blockaden mit LKWs, Traktoren, Vandalismus, brennende Blockaden und vieles mehr, was zurzeit besteht. Und das sollte uns natürlich wach machen. Das alles soll uns zeigen, wo wir stehen. Und für uns heißt es, wachet, seid still und bleibt stark. Lasst eure Gemüt und euren Mut nicht sinken. Manche sinken aber in eine Trübsal, werden trübselig in dieser Zeit. Man wird träge, manche verlieren den Mut. Man wird dem Weg Gottes müde, weil es einem vielleicht eine Last oder als Last erscheint. Dann fällt man wieder zurück in die alten Begierden. Man baut sich selbst neue Probleme auf, verschanzt sich und beschäftigt sich mit den Dingen, die mit Gottes Weg nichts mehr zu tun haben. Und dann verlässt man die Kirche. Man beschäftigt sich mit belanglosen Dingen der Welt. Aus Langeweile. Mit Computerspielen. Manche Spiele sind dann Kriegsspiele. Eine Welt der Anarchie, die in einer Computerwelt aufgebaut sind. Und man ballert dann Menschen ab. Man muss sich fragen, wo man steht. Man muss sich fragen, was hier oben nicht mehr stimmt. Wenn man bereit ist, in einem Computerspiel Menschen als Mensch erkannt abballert. Wenn es auch nur ein Computerspiel ist, wenn es real dargestellt wird, ist es ein großes Problem. Wenn man sehentlich Menschen abschlachtet, muss man sich fragen, in welcher Gewaltbereitschaft man schon ist. Und man ist es nicht nur im Computer. Man wird gewaltbereit sein gegen andere Menschen irgendwann, wenn man sich das in sich aufbaut. Man wird wieder zurück in diese Welt katapultiert, wo man vielleicht am Anfang war. Und man merkt es nicht. Man beschäftigt sich mit Dingen, die mit Gottes Weg überhaupt nichts mehr zu tun haben. Der einzigste Gewinner, der aus diesem Spiel herausgeht, ist kein anderer als Satan, der Teufel. Denn der hat es geschafft, sie genau in diese Gelüste wieder hineinzumanövrieren. Herr Schell sagte einmal in seiner Kurzpredigt, die den Titel trägt, sprengt die Ketten dieser Welt. Geht heraus aus dieser Welt. Hab nicht Anteil mit ihr. Es ist nach wie vor unsere Aufgabe und unsere Pflichtung, auf Gottes Weg treu zu wandeln und uns vor der Weltbegierden zu trennen. Gerade das, was wir gerade gehört haben in der Kurzpredigt von Herrn Norbert Link, Meditation, darüber nachdenken, was geschieht mit mir, wenn ich sowas tue? Das Problem ist, wir werden, wenn Christus kommt, keinen Freispruch bekommen, wenn wir Gottes Weg verlassen. Wenn wir Gefallen daran haben, Menschen abzuschlachten, wird Gott daran keinen Gefallen haben. Denn es fängt immer klein an. Jetzt sind es Computerspiele. Was ist es morgen? Wir werden noch nicht einmal eine Entschuldigung haben, um das zu rechtfertigen, wenn wir versagt haben. Schauen wir es uns an. Römer 1, was Paulus schrieb. Römer 1 und die Verse 18 bis 32. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist eine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Schauen wir, wenn man sie wahrnimmt, wenn wir mit unseren Gedanken beeinflusst sind und wir nehmen das nicht mehr wahr, haben wir keine Entschuldigung. Wir können nicht dann einfach sagen, ja, es war Satans Schuld. Der hat mich dazu gebracht. Nein, sie haben sich dazu bringen lassen. Sie haben den Weg entschieden. Gott lässt ihnen die Wahl, den guten Weg oder den bösen Weg. Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Das ist diese Gottlosigkeit, die die Menschen heute tun. In Bayern hat man sogar die Schulen dazu verpflichtet, dass sie das Kruzifix wieder aufhängen. Verpflichtet. Sie müssen es aufhängen. Muss man sich vorstellen. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Gott hat das zugelassen, wegen den eigenen Begierden. die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt, diese Götzen, und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verwirrung, ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, für Gott an sich selbst empfangen. Was man sät, das wird man ernten. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, in Bosheit, schauen wir, voll Neid, die Geschenke, Schenkerei. Oh, der hat ein größeres Geschenk wie ich. Oh, warum hat er ihm so ein großes Geschenk? Mir nicht so eins. Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder. Man verleumdet seine Geschwister, seine Familie. Gottesverächter, Frevler, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und den Eltern ungehorsam. Sie sind unvernünftig, treulos und lieblos, unbarmherzig, keine Liebe mehr. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Wenn wir soweit einmal sind, dass uns vielleicht sogar die Gewaltbereitschaft von anderen Menschen gefällt, wenn Schlägereien sind und man denkt dann noch, oh, hau ihm eine rein, mach ihn fertig. Wo stehen wir dann? Sind wir dann besser als andere? Deswegen sage ich auch, es ist gefährlich, mit solchen Computerspielen zu spielen. Haben auch wir Gefallen an den gottlosen Dingen, die die Welt tut? In 8 Tagen, am 31.12., ist das weltliche kalendarische Jahresende vom gregorianischen Kalender und ein neues Jahr wird beginnen. Eine Zahl wird sich verändern. Das Jahr bleibt erstmal, wie es ist. Es ist kalt und karg. Mitten im kalten und kargen Winter beginnt ein neues Jahr. Auch das ist etwas, das die Menschen erfunden haben. Dass dies den Menschen nicht zu denken gibt, kann man verstehen, denn Satan hat die Welt verblendet. Denn nach Gottes Kalender fängt ein neues Jahr an, wenn alles neu blüht. Wenn die Kälte, wenn die Regenzeit aufhört und wenn es anfängt zu blühen. Das wäre der erste Nisan und dieser erste Nisan wäre und liegt zwischen März und April. Wir sehen auch diesen Versatz von 3 Monaten. Von 3 Monaten Versatz. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Christus am 25. Dezember geboren sein soll und man setzt Gottes Kalender jetzt ein, gehen genau 3 Monate zurück, kommen wir genau zu diesen Jahresfesten von den Herbstfesttagen. Das ist die Zeit, wo Christus geboren wurde. Zur Herbstzeit und nicht zur Winterzeit. Wikipedia schrieb Folgendes oder wurde Folgendes eingesetzt unter dem Schlagwort Silvester. Als Silvester, regional auch Altjahrtag oder Altjahrestag, wird in einigen europäischen Sprachen der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres des gregorianischen Kalenders, bezeichnet. Nach dem heiligen Kalender der römisch-katholischen Kirche ist dies der Gedenktag des heiligen Papstes Silvester dem I. Auf Silvester folgt so dann Neujahr. Aber wegen einem Papst hat man die Jahreszeit verändert. Mr. Herbert W. Armstrong schrieb mal in einem Buch, eine Welt gefangen gehalten, Copyright von 1984. Also man weiß damit auch, dass das wirklich von Herrn Armstrong kam. Er schrieb zu Beginn, wir leben in einer Welt erstaunlichen Fortschritts. Und das war 1984. Schauen wir, in welchem Fortschritt wir heute stehen. 1984 gab es noch nicht mal mein Handys. Geschweige denn Telefone, wo man draußen rumtelefonieren konnte. Aber auch fruchtbarstes Elend. Warum? Es ist eine Welt gefangen gehalten, verführt, die Gefangenschaft zu lieben. Und das ist es, was Satan tut. Er macht den Menschen diese Welt mit ihrer Schlechtigkeit, mit guten Gefühlen. Er zeigt ihnen, was sie alles haben können. Die Habgier kommt. Man baut sich Häuser. Der Häuserpreis stieg. Jetzt kommen wieder die hohen Zinsen. Die Preise fallen. Und der Tag wird kommen, wo manche mit ihrer Vollfinanzierung sich diese Häuser nicht mehr leisten können. Zwangsversteigerung ist der nächste Schritt. Aus Unzufriedenheit und Leiden kommt schnell näher. Weltfrieden, Glück und Freude sind schon fast am Horizont. Mittlerweile schon. Damals war der Horizont noch ein bisschen weiter weg. Aber heute sind wir einiges viel näher dran. Fühlen wir uns oftmals gefangen gehalten in dieser Welt? Oder lieben wir diese Gefangenschaft? Lieben wir das, was uns die Welt zu bieten hat? Oder bringt uns das, gerade diese Zeit auch, in ein gewisses Vakuum, dass man nicht mehr weiß, was man denken soll, wie man fühlen soll, was man tun soll. Und dann tut man die Dinge, die man vielleicht gar nicht tun will. Vielleicht will man gar nicht Computerspiele spielen, aber man tut es eben aus Langeweile. Wir sind vor unserer Geburt an von Gott berufen. Und heute in unserer Ausbildung um unsere Aufgaben, die uns zugetragen wurden, zu Beginn des Millenniums gerecht zu werden. Gott hat uns Aufgaben zugetragen. Jeder hat seinen Teil zu tragen. Aber wir müssen diese Ausbildung auch wahrnehmen, egal wie lange sie dauert. Sie wird dauern, bis Jesus Christus kommt. Und erst dann werden wir zu einer Vollkommenheit kommen, mit unserer Auferstehung. Wir sind berufen, um der Welt dann zu helfen. Aber nicht heute, die Welt vom Bösen zu befreien. Das würden wir nie schaffen. Denn die Welt kennt den Weg des Friedens nicht, wie es Paulus geschrieben hat. Sie kennt ihn nicht. Doch wir sollen aus dieser Welt herausgehen, aus den gottlosen Begierden abnabeln, die Ketten zu sprengen, rauszugehen. Manchmal ist es schwer. Ich erlebe das, seit ich in einem neuen Berufsleben bin, habe ich tagtäglich damit zu kämpfen, dieses frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, wo rutschen wir denn hin? Es ist manchmal nicht einfach. Und dann immer diesen Spruch nicht zu erwidern. Man will es ja nicht. Schauen wir uns an, welche Ermahnung uns Petrus gegeben hat. 1. Petrus 2. Und die Verse 11 bis 17. Liebe Brüder, damit sind wir alle gemeint. Ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen an dem Tag der Heimsuchung. Wenn wir aber schlechte Dinge tun, ja, wie sollen sie uns dann preisen? Dann sind wir auch nicht besser als alle anderen. Und Gott hat daran definitiv keinen Gefallen. Vers 13. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Mit Salz gewürzt, aber mit Sanftmut. Als die Freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Petrus schrieb, ehrt jedermann. Habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Und dabei frage ich mich immer wieder, wie sich die Geschwister in Gottes Kirchen lieben. Ist die Liebe echt oder ist sie unecht? Was für Unterschiede werden manchmal gemacht? Selektiert man bewusst und versucht es zu vertuschen? Ist das, was Christus uns gelehrt hat, zu selektieren? Ja, der passt mir aber nicht. Nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Hält uns Christus nicht dazu an, liebt euch untereinander, liebt euch miteinander? Wenn die Liebe Gottes in uns ist, werden wir das Gebot Gottes auch halten. Und nur dann, wenn wahre Liebe in unserem Herzen ist, werden wir auch in der Lage sein, Gottes Gesetze zu respektieren und sie zu tun. Und was sagt uns Paulus in Römer 12? Schauen wir es uns gemeinsam an. Römer 12. Und wir beginnen mit Vers 9. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das heißt, man muss zuvorkommend sein. Auch Gastfreundschaft ist dabei sehr wichtig. Seid nicht träge in dem, was ihr tut und was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, das heißt, dämpft nicht den Geist, geht nicht von Gottes Wegen weg, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet, wie wir es auch von Herrn Norbert Link in der letzten Predigt gehört haben. Die Gebete zu Gott sind sehr wichtig. Meditation ist sehr wichtig. Darüber nachzudenken, was wir tun, ist sehr wichtig. Vielleicht klappt das nicht immer, aber wir müssen aufpassen, dass wir Gott treu bleiben und das tun, was er von uns erwartet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit allen Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Man muss Empathie haben, um mit demjenigen, der trauert oder weint oder Klage hat, ihm beiseite zu stehen, ihn auch trösten zu können. Und man muss auch bereit sein, sich helfen zu lassen dabei. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch für selbst nicht klug. Tun wir nicht so neunmal klug oder so oberschlau und denken, ja, ich weiß ja doch besser. Nein, manchmal weiß man es nicht besser. Und manchmal tut man eben Dinge, die nicht gut sind und man muss davon ablassen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Gegen jedermann. Und das ist schwer, wenn einem was Böses widerfährt, dann immer noch Gutes zu tun. Nicht das Gleiche mit Gleichem zu vergelten. Ist es möglich, so viel an euch liegt, an uns allen, an jedem Einzelnen von uns, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Und wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist nicht immer leicht. Aber wir müssen daran arbeiten. Und das sehr flugs, sehr schnell. Denn wenn das Ende kommt, werden wir keine Entschuldigung haben. Wir können das nicht vor Christus und vor Gott rechtfertigen, wenn wir Schlechtes getan haben. Wir können nicht sagen, ja, war Satans Schuld. Er hat mich dazu verführt. Wir haben auch eine eigene Charakterie. Schauen wir uns auch an, was im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1 und die Verse 5 bis 6. Paulus schrieb, die Hauptsumme aller Unterweisung ist die Liebe aus reinem Herzen. Aus reinem Herzen, aus ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt. Und aus gutem Gewissen und aus ungefährdetem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz. Zu Lügerei, zu Prahlerei, sagen, das Testament ist nicht mehr gültig, das Alte hat mit dem Neuen nichts zu tun, die Gesetze sind abgeschafft, den Sabbat muss man nicht mehr halten, habe ich vor kurzem wieder gelesen. Man irrt von der Liebe Gottes ab, ist vielleicht frustriert, man ist kraftlos, man ist mutlos, man will nicht mehr. Und ich sage Ihnen, es ist keine Schande, wenn man mal fällt. Aber liegen bleiben wird nicht belohnt. Liegen bleiben ist die Schande. Jeder kann mal fallen. Aber dabei zu bleiben, das wird den ewigen Tod bringen. Schauen wir uns gemeinsam Kolosser 3 an. Kolosser 3 und die Vers 23 bis 25. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir müssen nicht vor Menschen gut dastehen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person vor Gott. Auch Hebräer 6. Hebräer 6 und die Verse 3 bis 12. Paulus schrieb, das wollen wir tun. Wenn Gott es zulässt, denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben, wenn wir getauft worden sind, wenn wir unsere Sünden bereut haben von Herzen und Gott und Jesus Christus das Versprechen gegeben haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, besser zur Reue, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt, denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringen sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nah, so dass man sie zuletzt abtrennt und abbrennt. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser ist, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis an das Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben werden. Auch Hebräer 10. Hebräer 10. Und die Verse 26 bis 29. Denn wenn wir mutwillig sind, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Wenn wir nicht mehr bereuen können, wenn wir nicht mehr bereuen wollen, gibt es kein weiteres Opfer. Sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, nochmal tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde durch die Taufe und den Geist der Gnade schmäht. Das ist ein Satz. Eine wie viel härtere Strafe meinen wir zu bekommen, wenn wir Christus noch einmal mit Füßen treten? Bestimmt kein Kopfstreicheln oder ein Schulterklopfer. Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir unseren Mut sinken lassen, sondern wir müssen weitermachen, auch wenn es anstrengend wird, wenn es schwer wird. Und es wird noch viel schwerer werden. Die Zeit, die wir heute erleben, ist ja immer noch Zuckerschlecken. Wir haben noch nicht bis aufs Blut, sind wir noch nicht geprüft worden. Noch nicht. Und wir werden doppelt so viel geschlagen als alle anderen Menschen der Welt. Weil wir den Weg Christi gehen wollen. Wir werden gezüchtigt werden von Gott. Aber von unserer Umgebung manchmal sehr entmutigt und sehr genervt. Paulus und alle anderen Apostel, die kennen das Problem. Paulus wurde geschmäht, er wurde geschlagen, er wurde ins Gefängnis geworfen. Auch Petrus. Christus kennt das Problem. Er wurde unterdrückt, er wurde gedemütigt, er wurde gegeißelt, sogar bis zum Tode. Und Christus hat das für uns getan, für einen jeden von uns. Und wir glauben, wir haben Probleme? Die Probleme haben noch gar nicht angefangen. Was hat Daniel mitgemacht in der Zeit Nebukadnezars? Er war in der Löwengrube. Er wurde beschattet, er wurde verleumt. Seine Freunde wurden in den Feuerofen gebracht. Er wurde auch viel gedemütigt. Wie wurde Abraham geprüft im Hinblick auf Isaak, als er seinen einzigsten Sohn opfern sollte? Das muss man sich einmal über die Zunge zergehen lassen, darüber nachdenken. Könnten wir das auch? Könnten wir unser Kind auf ein Feuer legen und opfern? Und denken wir, was hier passiert ist. Seine ganze Familie war weg. Gestorben. Er hat alles verloren, was er hatte. Aber durch den Glauben und durch die Erkenntnis seines Hochmuts hat er das Doppelte bekommen. Jeremia hat seine ganze Familie verloren, weil sie getötet wurde. Er wurde in Brunnen geworfen als Gefängnis. Was hat er mitgemacht? Haben wir das mitgemacht? In irgendeiner Art? Haben wir Probleme? Wir haben Probleme. Die sind so groß. Und das lässt sich regeln. Sie hätten allesamt, hätten menschlich gesehen, jeden Grund gehabt, aufzugeben und zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Und doch sind sie stark geblieben, doch sind sie bei Christus geblieben, doch haben sie die Liebe Gottes nicht verlassen. Alle haben das mitgemacht, alle Propheten haben Probleme gehabt. Keiner hat das wahre Zuckerschlecken gehabt. Wir haben es heute. Auch wenn manche Probleme, die wir sehen, als Berg sehen, sind sie doch so klein. Und alles lässt sich leicht regeln, noch. Schauen wir Sprüche 14 an. Man muss meditieren. Über sich und den Weg Gottes nachdenken. Ich bin da auch nicht perfekt. Glauben Sie das nicht. Ich bin nicht perfekt darin. Und ich tue mir auch manchmal schwer. Aber ich muss trotzdem weitermachen. Und ich werde weitermachen. Sprüche 14, die Verse 26 bis 27. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Wir dürfen niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Das darf es nicht geben. Das darf es nicht geben. Auch Sprüche 15, die Verse 13 oder der Vers 13. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Und dann lässt man ab. Und dann tut man Dinge, die man durchaus nicht tun will. Auch Vers 15. Ein Betrübter hat nie einen guten Tag. Aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Und die Frage ist, sind wir täglich betrübt? Lassen wir den Mut sinken? Geben wir auf? Schauen wir auch Sprüche 18 und Vers 14 an. Wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten. Wenn aber der Mut dahin liegt, wer kann es tragen? Wer kann da noch weitermachen? Auch an die Jüngeren, an die Kinder. Schauen wir Prediger 11 an. Prediger 11, es muss nicht immer nur für die Erwachsenen sein. Wir sprechen auch die Jüngeren an. Prediger 11 und die Verse 9 bis 10. So freue dich, Jüngling. Freue dich deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Das ist es. Viele, die in der Pubertät sind, häufen sich eigene Probleme an. Gehen raus, machen Schandtaten, gehen gegen die Eltern, verleumden die Eltern, tun Dinge, die unfassbar sind. Aber Gott wird auch diese vor Gericht ziehen, wenn sie nicht vorher umkehren. Prediger 12, Vers 1. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen. Da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Und auch Vers 9. Es bleibt noch übrig zu sagen, der Prediger war ein Weiser und lehrte auch das Volk gute Lehre. Und er erwog und forschte und dichtete viele Sprüche. Er suchte, dass er fände angenehme Worte und schrieb recht die Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägel sind die einzelnen Sprüche. Sie sind von einem Hirten gegeben, von einem Hirten, der kein anderer ist als Jesus Christus. Und über dem allen, mein Sohn oder mein Kind, lass dich warnen. Denn des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren macht den Leib müde. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Nicht nur für die Juden, nicht nur für die Griechen, für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist. Alles, was verborgen ist, wird vor Gericht kommen. Es sei gut oder böse. Schauen wir uns auch die letzte Stelle an. In Hebräer 12. Hebräer 12 und die Verse 1 bis 6. Darum auch wir. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und wir haben eine Wolke von Zeugen. Stehen alle hier geschrieben. Alles steht hier geschrieben. Sie waren alle ein Vorläufer für uns. Ein Beweis dafür. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und er ist uns bestimmt. Deswegen sollen wir auch die Waffenrüstung Gottes anziehen und aufstehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hatte zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Schauen wir. Wir haben noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Noch nicht. Und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu den Kindern, der zu euch redet, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wir alle sind von Gott, dem Vater und Jesus Christus angenommen. Und wir haben die Sünde bereut. Wir wissen, Weihnachten und Silvester sind eine Lüge. Und es ist offensichtlich. Und viele andere Festtage gehören da auch dazu. Und wir wissen, dass Gott diesen Festtagen ein Ende setzen wird. Und er wird es. Und zwar schnell. Wenn wir Dinge tun, die Satan gefallen, ist es an der Zeit, davon loszulassen, davon abzulassen. Daher dürfen wir durch diese bedrückende Weihnachtszeit nicht den Mut sinken lassen. Wir dürfen nicht aufgeben, sondern müssen mit Gottes Kraft dies in aller Hoffnung, mit aller Zuversicht in die Zukunft hineinschauen. Und wir müssen dafür kämpfen, dass wir nicht abfallen, dass wir nicht loslassen. Und ich bin auch guter Hoffnung und Zuversicht, wir werden das alle gemeinsam schaffen, wie es so schön heißt, einer für alle und alle für einen.